So, ich starte dann mal. Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt gehört, es ist Muttertag. Ich bin heute auch schon dazu, mir wurde dazu schon gratuliert. Von Klaus-Peter kam auch noch der Hinweis, du hast ja als eins, aber trotzdem. ich war schon ein paar Mal in der Situation, am Muttertag zu predigen, aber es gab schon mal ein paar Mal in der alten Gemeinde, wo ich war, die Frage, ob ich über Themen predige, über Elternschaft oder Mutterschaft, und damals war ich noch nicht Mutter. Ich will nicht sagen, ich durfte da nicht, aber ich habe es nicht gemacht. Jetzt mache ich es, aber nicht, weil ich Mutter bin, aber auch. Also ich kann das nachempfinden, aber selbst wenn du heute hier bist und nicht Mutter bist oder Vater, musst du jetzt nicht gehen, sondern ich predige heute über Familie und nicht über Mutter sein. Und Familie, das betrifft uns alle, weil jeder von uns hat Eltern. Jeder von uns ist Kind. Und einige von uns sind halt auch selber wieder Eltern und haben wieder selber Kinder. Aber es betrifft jeden von uns, das Thema heute. Und ich möchte mit euch über Familie reden, weil Familie das Konzept von Gott fürs Leben ist. Es ist ein Lebenskonzept von Gott. Wir haben letzte Woche von Mikkel die Predigt gehört über Ehe und auch über Freundschaft, weil man das auch auf Freundschaft übertragen kann, was Ehe beinhaltet, aber Ehe ist halt noch mal verbindlicher und noch mal der Kern von dem, was Gott sich gedacht hat. Und die Grundaussage der Bibel ist ja so, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das hat Gott gesagt, bevor er die Frau geschaffen hat. Und es ist immer wichtig, dass wir Beziehungen suchen, dass wir das nicht unbedingt, müssen nicht immer unbedingt eine Partnerschaft suchen, aber es geht darum, dass wir nicht allein sind. Und du bist auch nicht allein, wenn du dich zum Beispiel ins Gemeindeleben einbindest und dort Familie findest. Auch das ist ein Thema, an dem Gott sehr an mir arbeitet. Ich konnte lange das Thema, die Gemeinde als Familie zu sehen, lange nicht so für mich annehmen. Gott arbeitet daran. Und ihr helft dabei, dass Gemeinde für mich mehr als Familie zu sehen ist. Ja, also Familie ist ein Konzept von Gott. Denn Gott sagt, nachdem er Adam und Eva geschaffen hat, gibt ihnen einen Auftrag und sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Ja. Herbert ist dafür. Fortpflanzung ist ein Gedanke Gottes. Ja. Denn Gott ist der Schöpfer und Planer der menschlichen Sexualität und alles, was daraus dann entstehen kann. Wenn man jetzt an Familie denkt oder auch an Eltern, dann kommt dann schnell der Gedanke, was sagt denn die Bibel zum Thema Familie und Elternsein? Selbst wenn man nicht so unglaublich bibelbewandert ist, fällt einem vielleicht der Satz ein, Ehre Vater und Mutter, auf das es dir wohlergehe. Das ist ein Gebot aus den 10 Geboten. Ich will dich an dieser Stelle ermutigen, jetzt nicht abzuschalten und sagen, diesen Satz habe ich schon so oft gehört, vielleicht habe ich auch schon viele Predigten darüber gehört, vielleicht wurde mir das auch schon so oft als Kind gesagt. Nicht abschalten, wir machen erstmal einen anderen Fokus, bevor wir darauf eingehen. Okay? Der Fokus, auf den ich nämlich heute eingehen möchte, ist, und wer hätte das gedacht? Jesus. Denn Jesus war auch ein Sohn. Jesus, der Sohn Gottes. Gott präsentiert sich der Menschheit in einer Familienkonstellation, in Vater und Sohn. Und schon bei der Ankündigung der Schwangerschaft, also noch bevor Maria schwanger war, als der Engel zu ihr kommt und sagt, du wirst schwanger werden, sagt der Engel schon zu ihr, man wird dein Kind Sohn Gottes nennen, der Sohn des Höchsten. Also es ist nicht erst bei der Taufe, als Gott sich zu Jesus bekennt und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Nein, schon bevor Jesus überhaupt in Marias Leib gewachsen ist, stand schon fest, das wird der Sohn Gottes sein. Schon von Anfang an hat Gott da ganz klar gesagt, es ist mir wichtig, hier eine Vater-Sohn-Beziehung darzustellen. Und warum hat Gott diese Form gewählt, sich so uns zu präsentieren? Ich habe 3 Gründe dafür herausgefunden. Ich glaube zum Ersten, weil Vater-Sohn, Vater-Tochter, Elternschaft ist eine der innigsten Formen der Beziehung und der Verbundenheit. Und wir sehen, dass wenn Jesus über seinen Vater redet, dann sagt er so Dinge wie, der Vater und ich sind eins. Oder er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und aus Liebe zu seinem Vater ist er gehorsam bis zum Tod. Und sagt kurz vor seinem Tod, nicht wie ich will, sondern wie du willst, mein Vater. Also er sagt nicht mein Vater, aber darauf bezogen. Das ist ein ganz, also das ist ein ganz starker Ausdruck von Verbundenheit, die Jesus zum Vater hat. Und deswegen zeigt uns sich Gott in dieser Art, weil er zeigen möchte, das ist eine ganz wichtige, besondere Beziehung. Und das ist der zweite Grund. Für uns ist das auch die verständlichste Form von inniger Beziehung und wie Gott mit uns umgehen möchte, weil wir all das, wie ich gerade schon gesagt habe, eben alle kennen. Wir sind alle selber Kinder. Und ich habe schon von vielen Leuten gehört, die dann selber Kinder bekommen haben, und ich zähle mich auch dazu, dass wenn man dann ein Kind bekommen hat, versteht man nochmal so ein bisschen mehr den Gedanken von Vater und Sohn und wie Gott uns als Vater liebt und so, weil man dann selber weiß, wie es ist, ein Kind zu lieben. So, das kann manchmal ein bisschen mehr Erkenntnis schaffen, aber auch ohne Kinder kann man das verstehen. Jeder von uns hat Familie, egal ob du jetzt eine gute Beziehung zu deiner Familie hast oder ob du Kontakt hast zu deiner Familie, ob das ein Herz und eine Seele ist oder eben auch nicht. Du weißt, dass es Familie gibt und was das bedeuten kann, bedeutet. Und deswegen ist es für uns verständlich. Deswegen präsentiert sich Gott, weil Gott möchte, dass wir verstehen, wie er mit uns leben möchte. Und der dritte Grund, warum sich Gott in dieser Familienkonstellation präsentiert, ist, dass er in dieser Beziehung zwischen Vater und Jesus zeigt, was es für göttliche Prinzipien für Familie gibt. Gott wünscht sich für unsere Familien Einheit und Liebe und eine Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel. Das können wir bei Jesus und dem Vater sehen. Sie waren eins, sie haben sich gegenseitig geliebt und sie hatten das gemeinsame Ziel, die Rettung der Menschheit. Das ist eine gute Grundlage. Und ich glaube, dass diese drei Punkte auch das ist, was Gott von uns möchte, dass wir das in Familie leben, dass wir Einheit leben, dass wir in Liebe miteinander umgehen und dass wir als Familie, ich sage jetzt mal, ein gemeinsames Ziel haben und gehe auch gleich nochmal später darauf ein, was das bedeutet. Es gibt eine natürliche Rangordnung dabei und damit natürlich auch verbundene Autorität. Weil Vater und Sohn, das ist oben, unten, das ist nicht auf einer Ebene. Ne? Das ist ja eine Rangordnung, wie ich so schön gesagt habe. Aber Gott zeigt sich in seiner Beziehung zu Jesus, dass es keine Willkür an Machtausübung ist, die er über Jesus hat, sondern dass total viel Liebe drin und auch Vorbildfunktion für uns. Und auch Vorbildfunktion für Jesus. Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, er orientiert sich total an dem, was sein Vater macht. Und Jesus hat auch keine Angst vor seinem Vater. Obwohl er für ihn in den Tod geht, hat er keine Angst davor, dass er ihn verstößt, dass er irgendwie böse mit ihm ist, irgendwie etwas. Ganz im Gegenteil. Das Anliegen von Jesus ist, sein ganzes Leben, weshalb Jesus überhaupt gekommen ist, ist, damit wir den Vater kennenlernen. Und uns zu zeigen, was das alles bedeutet und auch das zu zeigen, was und alles, was uns davon abhält, zum Vater zu kommen, wegzunehmen. Auf sich zu nehmen. Und wenn wir an Jesus glauben, werden wir selber zu Kindern Gottes. Das heißt, wir sind dann direkt in diesem Vater, Sohn, wie Gott sich Familie vorstellt, Konzept inbegriffen. Und Jesus sagt, wir dürfen zu Gott, zum Vater, aber sagen. Das heißt, Papa. Das ist. Danke. Wollte ich nicht sagen. Das ist eine intensive Beziehung. Du sagst, Papa aus Liebe, aus einem vertrauten Verhältnis. Kurze Nebengeschichte, ich sage zu meinem Vater nur Vater und nicht Papa, was aber nicht heißt, dass ich ihn nicht besonders lieb habe. Meine Eltern konnten mit den Begriffen Mama und Papa nicht so sehr viel anfangen, deshalb haben wir immer Vater und Mutter gesagt, aber ich liebe meine Eltern trotzdem total. Es hängt nicht nur am Wort. So. Gott wünscht sich, dass wir diese innige Familienbeziehung, die er zu Jesus hat, dass er sie zu uns hat. Okay, jetzt kommt der Realitätscheck. Hat das was mit unserem Familienleben zu tun? Das ist jetzt alles so schön theologisch, glaubenstechnisch, praktisch gut. Aber leben wir Familie so, wie Gott Familie lebt mit uns? Wie Gott sich das vorstellt? Ist Familie nicht für uns manchmal mehr ein Zusammen gegeneinander? So, wir sind zwar eine Familie, aber irgendwie hat man doch so seine Konflikte miteinander. Es ist oft in Familie kommt es auf die Frage zwischen Macht und Rebellion. Eltern üben Macht aus, Kinder rebellieren dagegen. früher oder später, manchmal mehr, manchmal weniger. Es kommt in der Familie oft zu Zerwürfnissen, weil man unterschiedlicher Meinung ist. Und oft wird das, was der andere tut, die andere, ich sage mal Partei, also Eltern oder Kinder tun, belächelt. Die Eltern belächeln das, was die Kinder in ihrem Leichtsinn tun, also wenn sie noch lächeln können. Und die Kinder belächeln die Eltern, wenn sie mit den technischen Geräten heute nicht mehr so klarkommen oder irgendwie die Dinge nicht mehr so machen, wie man sich das heute so denkt. Hat das, was Gott uns vorlebt, was mit dem zu tun, was wir als Familie leben? Ich glaube, es sollte. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass Familie ein göttliches Konzept ist. Und ich glaube, der Grund dafür, dass es so viel Zerwürfnis gibt und dass wir Familie nicht so lieben, wie Gott es sich vorgestellt hat, und dass dieses Konzept so oft scheitert, und ihr kennt bestimmt alle, wenn ihr nicht selber davon betroffen seid, kennt ihr mindestens jemanden, wo Familie überhaupt nicht so läuft, wie ich das gerade präsentiert habe, wie Gott sich das vorstellt. Ich glaube, das liegt daran, dass Familie unglaublich angegriffen ist, wie alles, was von Gott kommt, angegriffen wird, weil der Feind, der Satan, nicht daran interessiert ist, dass Familie funktioniert, dass wir in Einheit und Liebe und Vergebung leben, sondern daran interessiert ist, dass das total nach hinten losgeht. Genauso wie beim Thema Ehe. Und ich glaube, dass das Scheitern von Familie auch manchmal daran scheitert, weil wir den falschen Fokus haben. Und ich glaube, dass der Fokus von Familie, und jetzt passt auf, was ich schon wieder sage, der Fokus von Familie ist Jesus. Sollte Jesus sein. Und zwar Jesus in seiner ganzen Allumfassenheit. Einmal die Liebe von Jesus sollte Fokus unserer Familie sein. Und seine Gnade das Fundament. Liebe und Gnade bedeuten, dass wir einander vergeben können, dass wir nachsichtig sind, dass wir uns aber auch ermahnen und versuchen, auf dem richtigen Weg zu halten und nicht einfach nur laufen lassen. Vergebung sollte unser alltäglicher Umgang miteinander sein. Vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat, das ist der Vers dazu. Und unsere Herzen, unser Wollen, alles sollte auf Jesus ausgerichtet sein. Das gilt nicht nur für Familie, das gilt auch für jeden Einzelnen im ganz privaten Einzelleben, aber es gilt auch in der Familie. Und ich glaube, dass der Fokus, das heißt, ich glaube, ich weiß, weil ich das schon so oft erlebt habe, dass wenn wir unseren Fokus auf Jesus setzen und gucken, was macht Jesus und warum macht er das und kann ich das auch machen und ja, du kannst es auch machen, dann verändert sich dein Blick auf die Familiensituation, auf die Beziehung zu deinen Eltern, zu deinen Kindern, zu deinen Großeltern, zu deinen Enkelkindern. Wir erweitern das mal ein bisschen. In Philipper 2, 2 bis 3, Versen 2 bis 3 schreibt Paulus: Macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht und nichts aus Streitsucht und Ehrgeiz tut. Seid vielmehr bescheiden und achtet den anderen höher als euch selbst. Auch das sind Verse, die nicht speziell auf Familie ausgerichtet sind, sondern es gilt auch für den alltäglichen Umgang mit allen anderen Menschen um dich herum. Dass du nicht auf Streitsucht und auf deinen eigenen Ehrgeiz die Dinge tust, sondern dass du in Einheit lebst und dass du bescheiden bist, dass du den anderen höher als dich selbst achtest. Lass dir das mal auf die Zunge zergehen, was das bedeutet, den anderen höher als dich selbst zu achten. Aber das gilt eben auch für Familie. Wir müssen bei Familie nicht das ausschließen und sagen, ja, das ist ja meine Familie, mit denen kann ich ja anders umgehen. Nee, geh mit den Menschen genauso um in deiner Familie, auch vielleicht, weil du sie besonders liebst oder weil du sie besonders nicht liebst. Besonders deswegen um, dass du sie höher achtest als dich selbst. Aber natürlich sagt die Bibel auch, das wisst ihr, auch Sachen zur Familie direkt, wie Familie, wie man in der Familie miteinander umgehen soll. Und ich lese das zu aus Epheser 6, die Verse 1 bis 4. Und da merkt man wieder, dass wir alle angesprochen werden. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist nur recht und billig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, so lautet das erste Gebot, dem eine Zusage folgt, damit es dir gut geht und du ein langes Leben auf der Erde hast. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, sondern erzieht sie nach den Maßstäben und Ermahnungen des Herrn. Also, Aufgabe der Kinder, den Eltern gehorchen und sie ehren. Was das bedeutet, sage ich gleich nochmal. Aufgabe der Eltern, erziehen nach den Maßstäben des Herrn. Kommen wir nochmal zu den Kindern und bevor du jetzt dein eigenes Leben anguckst, guck nochmal auf Jesus. Jesus, der Sohn. Er ehrt und gehorcht dem Vater. In allen Belangen. Und er hat, ich meine, kann ich sagen, ja, er hat es ja auch gut, sein Vater war ja auch Gott. Und Gott hat auch einen Plan und weiß ja was, der hat ja, macht das ja gut, meinem Vater kann ich jetzt nicht so gehorchen. Es geht hier nicht um blinden Gehorsam, es geht nicht darum, dass du dem einfach hinterherrennst, was dein Vater, sprich deine Eltern, ich erweitere das mal, dir sagen, in allen Punkten. Es geht nicht darum, dass du Marionette deiner Eltern bist. Denn Gott sollte immer an erster Stelle stehen. Dein Fokus sollte immer zuerst Gott sein. Auch wenn deine Eltern das vielleicht anders sehen. Das ist ein bisschen komisch schwierig, wenn Kinder dann selber groß werden und selber Familie gründen. Aber auch dazu sagt die Bibel ganz einfach was. Sie sagt, es ist Zeit, dann Vater und Mutter zu verlassen. Das bedeutet, Abstand zu gewinnen und sein eigenes Ding zu machen. Das heißt, also es ist wichtig, dass man sich dann so ein bisschen separiert. Es ist wichtig, dass Eltern dann eben nicht die erste Stimme haben. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe eine sehr intensive Beziehung zu meinem Vater. Und ich habe ja noch 4 Schwestern, also wir sind 5 Mädels. Und was der Vater sagt, ich will nicht sagen, ist Gesetz, weil das klingt jetzt sehr negativ, aber wenn der Vater was sagt, dann ist das gut und richtig und wichtig. Und ich und Michael sind jetzt seit 6 Jahren verheiratet. Und es hat eine Zeit lang gebraucht, bis ich erst zu Michael gegangen bin, um mit ihm über die Sachen zu reden, und nicht erst zu meinem Vater gegangen bin, um mit ihm über die Sachen zu reden. Weil mein Vater einfach immer meine erste Anlaufperson ist. Wenn irgendwas ist, rufst du erst meinen Vater an. So. Ich meine, er ist auch ein Lieber und er kümmert sich auch total gerne und hat ein großes Herz, aber dann zu sagen, okay, aber ich bin ja nicht mit meinem Vater verheiratet, sondern mit Michael. Und wenn es um lange geht, gerade die jetzt erstmal nur uns betreffen, dann soll ich erstmal mit Michael darüber reden und nicht mit meinem Vater. Und wir sind ja jetzt vor 1,5 Jahren hergezogen und haben das Haus meiner Großeltern übernommen. Und da ist es jetzt schon ein paar Mal passiert, dass mein Vater dann irgendwie Sachen gesagt hat, so, ja, ihr müsst das jetzt mal so und so und so machen. Und ich war so, ja, okay. Und dann sagte Michael, müssen wir das jetzt so machen? Nur weil der Vater das sagt. Und ich war so, ja, stimmt eigentlich. Vielleicht sollten wir erstmal als Ehepaar darüber sprechen, schließlich sind wir Eigentümer des Hauses. Die Ratschläge meines Vaters sind meistens gut. Und ich habe ihm das dann an einer Stelle auch mal richtig sagen müssen. Es hat mich viel Kraft gekostet, dann zu sagen, du Vater, ich rede erstmal mit Michi darüber. Danke für deinen Rat, ich habe es gehört, aber wir klären das unter uns. Mein Vater so, okay, gut. Und seitdem ist es ein bisschen anders, seitdem schlägt er das dann vor und weiß dann, okay, ne, und dann sage ich ihm später, ja, hier, ich habe mit Michi darüber geredet, wir können das so und so machen und so, wir haben das im Blick und dann freut er sich, dass wir die Sachen auch machen, die er vorschlägt, weil es sind meistens gute Vorschläge, aber halt zu sagen, okay, mein Vater ist nicht die erste Person, sondern mein Mann. So. Ich höre auf meinen Vater, aber ich bin ihm nicht blind gehorsam. Und dann ist der zweite Punkt, was Kinder betrifft, also gehorsam sein und ehren. Ehren bedeutet dankbar sein seinen Eltern, respektieren und für sie sorgen. Und deswegen, man kann darüber streiten, ob man den Muttertag und den Vatertag gut findet oder nicht. Ich bin nicht so der große Vertreter davon, aber es ist wichtig, dass wir unsere Eltern ehren für das, was sie tun. Für das, was sie getan haben in unserem Leben, für das, was sie uns versorgt haben. Und selbst wenn du sagst, meine Eltern haben nichts für mich gemacht, dann bete für sie. Damit ehrst du sie auch. Und für sie zu sorgen, will ich jetzt gar nicht auf die sozialversicherungstechnische Sachen eingehen, sondern aber wir können sehen, dass Jesus sich auch um seine Mutter gesorgt hat. Als er am Kreuz hing, ist in der Bibel beschrieben, dass da sein engster Jünger, der Johannes, bei ihm war und seine Mutter war bei ihm. Muss man sich mal vorstellen, dass Maria ihren Sohn am Kreuz hat hängen sehen und bei ihm geblieben ist. Ist nicht wie Petrus abgehauen, weil konnte sie nicht ertragen, nein, sie ist bei ihm geblieben. Und ich habe es nicht nachgelesen, aber ich kriege es bestimmt zusammen. Jesus sagt, glaube ich, zu Maria, dass Johannes an seiner Stadt ihr Sohn werden soll, quasi. Damit Johannes sich um seine Mutter kümmern muss. Auch weil das muss, darf, kann. Weil das auch von dem, eben von den sozialversicherungstechnischen Dingen damals in Israel wichtig war, dass die Frau jemand ein Nachkommen hat, die sich versorgen, wobei Jesus auch noch mehr Geschwister hatte, aber auch die emotionale Seite, weil Johannes auch sehr Jesus nahe war, zu sagen, hey, das ist jetzt dein Sohn, der sorgt sich um dich. Er hat nicht das einfach, also er hat an dieser Stelle sowieso unser ganzes Leid getragen und sich um vieles gekümmert, aber er hat sich auch in dem Moment um seine Mutter gekümmert. Also auch hier immer wieder der Blick auf Jesus. Was hat Jesus da eigentlich gemacht und was mache ich? Und ja, das ist einfach gut zu ehren. Man kann das mit Blumen machen, man kann das mit Worten machen, man kann das heute machen, man kann das nächste Woche machen. Aber nimm dir Zeit und ehre deine Eltern. Und wenn das für dich auch vielleicht nicht mehr möglich ist, weil deine Eltern nicht mehr leben, dann kannst du trotzdem dankbar sein. Und vor allem mit Gott darüber reden und für sie beten. Dann kommen die Eltern ans Spiel. Und jetzt gucken wir uns Gott an, das Elternteil, habe ich es mal genannt. Weil Gott zwar in der Bibel ganz oft als Vater beschrieben wird, und das eben auch manche feministisch eingestellten Menschen übel nehmen. Aber in der Bibel wird auch beschrieben, dass Gott mütterliche Anteile hat. Und das war Jahreslosung, weiß ich nicht, vor ein oder zwei Jahren, oder letztes Jahr, ich weiß es gar nicht. Ich will euch trösten, wie eine Mutter euch tröstet, sagt Gott. Das heißt, Gott ist, wir müssen uns das manchmal vorstellen, ne? Gott ist ja nicht der alte weiße Mann mit dem langen Bart. Er ist unabhängig von geschlechtlichen Zügen, deswegen kann er auch beides sein für dich. Und Gott liebt, vergibt, er gibt alles für die Menschen, wie das in Johannes 3,15 steht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Er lehrt, er ermahnt und er führt uns. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, das habe ich mir jetzt mal gerade von Mikkel geschnappt, wo wir Gott beschrieben haben, als wir es gesungen haben. Einzigartig, unvergleichlich, unbeschreiblich, wunderschön. Gnädig und barmherzig, treu, geduldig, stark und liebevoll bist du. Das sind krasse Eigenschaften für einen Elternteil, oder? Dass Gott so für dich ist, aber Gott als Vater auch so ist und dass du als Elternteil das auch so dem nachstreben darfst, so liebevoll und geduldig und barmherzig zu sein wie Gott. Und jetzt komm mir bitte nicht mit dem Satz, ja, ich bin aber Mensch, ich kann das nicht so. Christus lebt in dir, du kannst. Eltern sind von Gott gesetzte Autoritäten. Das ist so. Gott hat diese Rangordnung. Das ist nicht eine Freundschaftsebene, da ist eine Rangordnung drin. Davon bin ich fest überzeugt. Aber ist man auch wieder unter Gott unterstellt. Und ich habe es benannt mit einem, man hat nur einen gewissen Regierungsradius. Also es geht nicht darum, dass du deine Kinder lebenlang dir unterstellt sind und dass sie deine Sklaven sind. Nein, es sind deine Kinder und Kinder sind dazu berufen zu wachsen und zu eigenständigen Persönlichkeiten zu werden und eine eigene Beziehung zu Gott einzugehen und ihrer Berufung nachzufolgen und nicht deine Berufung. Es ist nicht die Aufgabe des Kindes, die Berufung der Eltern auszuleben, sondern jeder hat seine eigene Berufung. Es kann sich manchmal sehr ähneln. Meine Eltern haben beide gepredigt, hört mich heute, ich predige auch. Ist eine ähnliche Berufung und Begabung vielleicht da, aber ich muss nicht das ausfüllen, was meine Eltern vielleicht irgendwann mal verpasst haben. Und das, was ich auch vorhin gesagt habe, da eben, ne, wenn Kinder heiraten, wieder, es ist wichtig, dass der Regierungsradius da ein bisschen kleiner wird und man die Kinder auch machen lässt. Und das hatte ich vorhin auch angesprochen, dass ich jetzt noch darauf eingehe, von der Frage, hat die Familie ein gemeinsames Ziel oder nicht? Es geht nicht darum, dass der Vater sagt, okay, da geht's lang und das ganze Leben lang musst du mir hinterher folgen und wenn du nicht machst, was ich sage, dann gehörst du nicht mehr zu meiner Familie. Aber das Herz sollte das Gleiche sein. Ich meine, ich gehe davon aus, dass das Herz jedes Menschen sein sollte, Reich Gottes zu bauen. Und das gehört für die Familie auch dazu. Was das bedeutet, kann unterschiedlich aussehen. Wie gesagt, mein Vater, Pastor, 5 Kinder, jahrelange Gemeindearbeit. Ich habe das, was ich heute mache, von klein auf gelernt. Und trotzdem kann man das heute sehen bei uns. 5 Schwestern, 4 davon, die mit Jesus gehen, äußert sich das bei allen unterschiedlich. wie wir fürs Reich Gottes arbeiten. Aber wir machen es alle. Die einen leiten eine Gemeinde, die anderen machen ganz viel ehrenamtlich. Die Dritten waren teilweise auch schon mal im Gemeindevorstand, machen aber jetzt auch gerade eher viel Hauskreisarbeit, begleiten Leute. Ich bin hier, ihr seht, was ich mache. Es ist unterschiedlich. Und es muss nicht, wir müssen nicht alle in der gleichen Gemeinde sein, um Gottes Reich zu erfüllen. Wir müssen nicht alle die gleiche Gabe haben, um Gottes Reich voranzubringen. Aber es tut der Familie gut, wenn man den gleichen Fokus hat. Und wenn euer Fokus Jesus ist, ist es gut, weil ihr dann ein gleiches Ziel habt, voranzugehen. Und auch die Bibel sagt natürlich noch mehr, außer dem, was wir gerade gelesen haben, dass wir ihr die Kinder nicht reizen sollen, sondern sie nach den Maßstäben und Ermahnungen des Herrn erziehen sollen. Steht auch in 5. Mose 6, die Verse 4 bis 7, steht: Höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein, und du sollst Jahwe, dein Gott, mit ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele und ganzer Kraft. Und die Worte, die ich dir heute verkünde, soll in deinem Herzen sein. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst. Das heißt nicht, dass du die ganze Zeit die Bibel rezitieren musst, aber es ist wichtig, dass dein Herz zu Jesus gehört und dass du es deinen Kindern vorlebst. Es ist wichtig, dass wir unsere persönliche Beziehung zu Gott leben und dass es unsere Priorität auf dem Wort Gottes liegt. Es ist einfach, und das kann ich euch jetzt schon sagen, obwohl mein Sohn erst noch nicht anderthalb ist, es ist ganz viel Vorleben. Ich überlege gerade, wie der Satz ist. Hört auf, die Kinder zu erziehen, sie machen uns eh alles nach. Die meisten von euch haben Kinder oder wissen, wie die Kinder funktionieren. Sie machen einem alles nach. Und wir üben gerade ein bisschen, dass wir manchmal auf unseren Wortschatz achten, weil Nehemia redet noch nicht. Aber es dauert nicht mehr lang. Und man könnte ja überlegen, was man so sagt. So, ne? Und tut uns selber auch gut, wenn wir darauf achten, was wir so sagen. Aber nicht nur darin, auch in dem, wie wir halt, welche Priorität hat Gott in deinem Alltag? Geht ihr sonntags in die Kirche, in die Gemeinde und lebt halt, seid halt da und die Kinder gehen mit? Oder lebt ihr das auch in einem Alltag? Hat das von Montag bis Samstag auch eine Priorität? Das ist zum Beispiel zum Thema Gebet ganz wichtig. Und da möchte ich euch auch nochmal, weil ich bin ja selber Kind, ne? Deswegen kann ich euch davon so gut viel erzählen, von dem, was ich zu Hause erlebt habe. Zum einen hatten wir früher immer jeden Abend als ganze Familie, also 7 Köpfe mindestens, wenn ich noch Besuch da war, jeden Abend gebetet. Das heißt, wir saßen alle zusammen im Wohnzimmer, jeder hat einmal gebetet, dann haben wir das Vaterunser zusammen gesprochen und immer den gleichen einen Liedvers gesungen. Kann man so machen, muss man aber nicht. Hat mir aber nicht geschadet. Hat dazu geführt, dass ich sehr früh gelernt habe, laut zu beten. Weil das gehört einfach dazu. Man konnte auch nicht beten, das war stand schon zur Wahl, aber wenn das halt deine Eltern machen und deine 4 Geschwister, dann betest du auch. Und das ist gut, weil du dann lernst, wie das geht, laut zu beten. Und da muss ich echt noch klein gewesen sein, ne? So Kindergarten, Anfang Grundschulzeit oder so. Wenn ich mal vormittags zu Hause war, also wahrscheinlich krank, sehe ich meine Eltern im Wohnzimmer sitzen, zusammen stilles Zeit machen. Die haben halt Gemeindegeleiter zusammen und Wohnprojekt begleitet, hatten viel um die Ohren, aber die haben oft morgens zusammengesessen und zusammen Bibel gelesen und sich wahrscheinlich dann auch, was weiß ich, Wochenplan gemacht oder das besprochen, was da ansteht, aber sie haben auch immer zusammengesessen, Bibel gelesen und miteinander gebetet. Das ist ein Bild, was sich ganz tief in meinem Herzen eingebrannt hat. Das ist wertvoll, wenn man das zu Hause erlebt. Und letztendlich geht aber auch nochmal, Gott möchte halt der Erste sein, ne? Nicht die Eltern, auch wenn ich meine, wie ich schon gesagt habe, meine Eltern sehr gern habe. Es ist, Gott möchte der Erste sein und er möchte auch, dass wir ihm unsere Kinder anvertrauen. Dass wir vertrauen, dass Gott einen guten Plan für unsere Kinder hat und dass, auch wenn sie manchmal Dinge machen, die wir vielleicht anders machen würden oder die wir ihnen auch anders beigebracht haben, dass Gott letztendlich keine Kontrolle hat. Und es ihm immer wieder abgeben. Das Zuhause, das Familienleben sollte der sicherste Ort sein, in dem man geliebt, sich geliebt weiß, in dem man lernen kann und in dem man auch Fehler machen darf. Denn wir wissen uns von Gott geliebt. Wir dürfen bei Gott lernen und wir dürfen bei Gott Fehler machen, weil Gott uns vergibt. Und so dürfen wir auch in Familie miteinander sein. Und auch nochmal auf die Perspektive der Eltern. Wenn deine Eltern Fehler machen, darfst du ihnen auch vergeben. Sie sind nicht allmächtig und nicht immer gut. Und das ist manchmal eine schwere Erkenntnis. Für mich war das eine ziemlich krasse Erkenntnis, als ich das erste Mal gemerkt habe, dass meine Eltern auch Fehler machen. Habe ich ziemlich mit ihnen gehadert. Und das kann ja nicht sein, dass meine Eltern Fehler machen. Vielleicht nicht mal hundertprozentig ehrlich waren oder mir Dinge verschwiegen haben. Vielleicht auch zum Schutz von mir, aber ich fühlte mich trotzdem betrogen. An dieser Stelle sei nicht erwähnt, wie oft ich das als Kind vielleicht getan habe, ne? Aber als meine Eltern es gemacht haben, fand ich das fürchterlich. Und zu sagen, ja, hey, wir sind halt, ja, wir sind Menschen, aber wir dürfen einander vergeben und wir dürfen daran arbeiten, immer mehr Christusähnlich zu werden. Familie ist ein göttliches Konzept. Elternsein ist eine Berufung von Gott. Und die Befähigung dazu, Eltern zu sein, ist gegeben, wenn wir uns auf Gott ausrichten. Und das wollte ich euch mitgeben. Ich hoffe, ihr könnt davon was in euren Alltag einbauen oder seid ermutigt in dem, was ihr jahrelang sowieso schon genauso gemacht habt, wie ich es euch jetzt erzählt habe. Und ich würde euch bitten, aufzustehen, damit ich nochmal für euch beten kann.